The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 30. November. Ich möchte Sie heute Morgen warnen. Und zwar vor den Menschen, die immer nur warnen.
Das, was hier kommt, ist eine Rezession. Also ich wüsste nicht, wie man das verhindern sollte.
Der Crash ist noch nicht vorbei. Wer dachte jetzt mit Corona und Corona-Crash und jetzt Inflation und so weiter, das wäre es schon gewesen. Nein, man muss noch auf einiges weitere einstellen.
Wir sagen voraus, dass wir die westliche Wirtschaftswelt, wie wir sie heute kennen, in circa drei bis dreieinhalb Jahren nicht wiedererkennen werden.
Natürlich wäre es schief, in Zeiten von Krieg, Pandemie und Autokratien nur Optimismus zu verbreiten, unangebracht, schon klar. Aber das Gleiche gilt doch auch für den routiniert zur Schau gestellten Pessimismus. Manche Untergangsprophezeiung überlebt den Propheten, was als Gegenbeweis der Schwarzmalerei doch gelten darf. Der Untergang des Abendlandes lässt noch immer auf sich warten. Der Autor dieses Buches, das in der Unterzeile als Morphologie der Weltgeschichte verkauft wurde, hieß Oswald Spengler, erst seit fast 90 Jahren tot. Also, ich will sagen, wir sollten uns selber nicht zu Tode gruseln, zumal es heute Morgen drei wirklich gute Nachrichten gibt. Erstens die Inflation. Ja, sie ist hoch, aber wir dürfen Hoffnung schöpfen. Die Teuerung verlangsamt sich allmählich. Gestern hat es das Statistische Bundesamt verkündet.
Im Oktober hatte die Inflationsrate mit 10,4 einen neuen Rekord erreicht. Grund dafür die hohen Energiepreise. Die sind nun leicht gesunken und so hat sich auch die Teuerungsrate wieder etwas abgeschwächt und liegt nun im November bei 10%.
Das ist noch keine Entwarnung. Die Teuerung wird bis zum Frühjahr mindestens bleiben, bis dann die berühmte Gaspreisbremse ihre Wirkung entfalten kann. Zweitens, die Stimmung in den Firmen ist deutlich besser, als mancher uns glauben machen will. So einfach lassen sich die deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Angestellten und die Arbeiter nicht unterkriegen. Wenn Russland nicht läuft, naja, dann liefern wir eben nach Pakistan. Und wenn stationär nicht funktioniert im Handel, dann eben online. Und der Konsument, der tut ohnehin das, was sein Name ihm befiehlt, konsumieren. IFO-Präsident Professor Clemens Fuß zur Lage, die besser ist als die Stimmung.
Es sind vor allem die Erwartungen für die nächsten 6 Monate, die sich aufgehellt haben. Das hat wohl vor allem 2 Gründe. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage, bei der ein Teil der Industrie abgeschaltet werden müsste. Diese Wahrscheinlichkeit ist gesunken, weil das Wetter warm war, weil die Gasvorräte gut gefüllt sind. Und wir sehen zweitens, dass die Verbraucher ihre Ausgaben doch weniger reduziert haben, als man es hätte meinen können. Das heißt, im Einzelhandel, in der Gastronomie ist die Lage nicht ganz so schlecht wie befürchtet.
Damit sind wir schon bei Punkt 3, der für Zuversicht spricht. In Deutschland sprudelt zwar kein Öl, aber dafür sprudeln die Dividenden der DAX-Konzerne. Diese Spitzenunternehmen zahlen voraussichtlich Dividenden von 54 Milliarden Euro an ihre Aktionäre, im Übrigen auch an die Kleinaktionäre. Aber das ist ja auch kein Wunder. VW, BMW, Mercedes und Co. wollen attraktiv bleiben für ihre Anleger. Und sie haben, das muss man auch sagen, im vergangenen und auch in diesem Jahr kräftig verdient. Fazit: Ein Pessimist ist ein Optimist, der nachgedacht hat. Heißt es immer. Aber genau das stimmt doch gar nicht. Umgekehrt müsste es heute Morgen heißen, ein Optimist ist ein Pessimist, der genau hingeschaut hat. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem Internetpionier und Digitalexperten Sascha Lobo spreche ich über die Aufstände in China und im Iran und welche Kraft dabei die Social-Media-Kanäle, zum Beispiel Instagram, entfaltet haben.
im Iran, nämlich Instagram, dass sie dort jeden Tag genau das besichtigen können, was sie gern hätten und im Iran nicht haben dürfen.
Annette Weisbach und Anne Schwed sprechen über die Achterbahnfahrt der Aktie von Adler und über das große Sterben der Krypto-Plattform. Naja, dann wundern wir uns natürlich. Und zwar wundern wir uns über die Zustände in einem thailändischen Kloster. Und wir gedenken andächtig eines Meisterwerkes der Musikgeschichte, das heute vor genau 40 Jahren veröffentlicht wurde.
Im Iran dauern die Proteste gegen die Führung des Landes an. In Teheran und anderen Städten.
In Russland nimmt der Unmut über die Teilmobilmachung nicht ab, obwohl die Polizei.
In der chinesischen Bevölkerung wächst der Widerstand gegen die extrem harten Corona-Maßnahmen.
In Teheran und anderen Städten gingen auch heute wieder tausende Menschen gegen Einschränkungen von Freiheitsrechten auf die Straße.
Die Tagesschau berichtet laufend über neue Proteste in autokratischen Staaten. In Russland, Islamischen Republik Iran, in der Volksrepublik China. Überall gehen Menschen auf die Straße. Gegen Putin, gegen Xi Jinping oder gegen den Ayatollah. Sie fordern den Regimewechsel und nichts weniger als ihre Freiheit. Organisiert und geteilt werden die Proteste über Hashtags in den sozialen Medien. Es kursieren unzählige Videos von den Demonstrationen auf Twitter, auf Facebook und auf all den anderen Plattformen. Doch durch die staatliche Zensur sind Protestinhalte nicht überall verfügbar. Ein Zugang ins freie Internet zu bekommen, ist in diesen Ländern schwer, berichtet die Deutsche Welle.
Noch immer gilt in China die Null-Covid-Politik mit Lockdowns und vielen Beschränkungen. Da die Menschen nichts dagegen sagen dürfen und alles zensiert wird, haben sich landesweit weiße, unbeschriebene Blätter als Symbol des Protests durchgesetzt.
Welchen Einfluss also die sozialen Medien auf die Proteste in autoritären Regimen haben, darüber spreche ich jetzt mit Sascha Lobo. Er ist Journalist und Internet-Experte der ersten Stunde. Wollen wir doch mal horchen, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Sascha Lobo.
Hallo.
Das mobile Telefon und das Internet, was ist das für dich eigentlich? Ist das eine Überwachungs- und Unterdrückungsmaschine mit Blick auf die Protestierenden im Iran, in Russland, auch in China? Oder ist das die Fackel der Freiheit nur technologisch übersetzt für diese neue Protestgeneration?
Das ist definitiv beides und sogar noch viel mehr. Für mich aber überwiegen zumindest mittelfristig die positiven Aspekte. Aber natürlich kann man das in China sehen, das kann man im Iran sehen, das kann man in der Ukraine im Krieg mit Russland sehen. Es überwiegen am Anfang die schwierigen Dinge. Es ist viel Überwachung, es ist viel Drangsalieren. Mittelfristig und unterschwellig ist es für mich definitiv ein Instrument, was technologisch Menschen ermöglicht, freier zu werden. Leider ist ermöglicht, nicht gleichzusetzen mit garantiert.
Dann lass uns doch mit den positiven Aspekten mal beginnen. Was genau, wie wirkt sich das Internet und die Konnektivität zum Beispiel auf die Frauen, die protestierenden Frauen im Iran positiv aus?
Da gibt es mehrere Aspekte und einige davon sind im Westen gar nicht so häufig besprochen worden. Das Offensichtlichste, was auch in vielen anderen Ländern immer wieder gesagt wird, ist natürlich, dass sich Protestierende organisieren über soziale Netzwerke. Dazu sind sie, wenn sie nicht gesperrt sind, ziemlich gut geeignet. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die allermeisten autoritären Staaten im Konfliktfall, wenn es kurz vor Bürgerkrieg oder Revolte steht, das Internet abschalten oder drosseln oder da irgendwelche Steine in den Weg legen technologisch. Das haben wir schon oft gesehen. Und für diese Organisationsform und Informationsform, die für Protestierende sehr wichtig ist, gibt es aber auch noch eine Entsprechung, die insbesondere im Iran bei jungen Frauen absolut essentiell ist. Nämlich, dass sie jeden Tag über das letzte nicht richtig gesperrte Netz im Iran, nämlich Instagram, dass sie dort jeden Tag genau das besichtigen können, was sie gern hätten und im Iran nicht haben dürfen. Das ist eine Form von Motivation über soziale Netzwerke, über soziale Medien, wo ihnen vor Augen geführt wird, immer wieder aufs Neue, wofür sie kämpfen. Denn ein paar hundert Kilometer weiter, am anderen Ende der Welt, eigentlich die ganze iranische Diaspora, die sehr aktiv ist, gerade in sozialen Medien, Iranerinnen und Iraner sind wahnsinnig Social Media begeistert, die zeigen natürlich, was sie tun wollen, was sie tun können. Und wir sehen da drin so ein komisches narzisstisches Konsumnetzwerk. Und die jungen Frauen dort, denen das alles verwehrt ist, denen verwehrt ist sogar einfach zu singen und zu tanzen, was sehr wichtig ist in sozialen Netzwerken für junge Menschen, die sehen jeden Tag aufs Neue, wofür sie kämpfen. Und das ist sehr, sehr essentiell.
Ist das Ganze nicht so ein Hase-und-Igel-Rennen? Der chinesische Staat insbesondere, habe ich jetzt gelesen, unterlegt auch Hashtags mit anderen Inhalten als denen, die die Protestierenden darunter gelegt haben, sodass man sich gar nicht informieren kann, sondern auf obszöne Bilder geleitet wird, also völlig in die Irre.
Das ist wahr, die arbeiten da mit allen Tricks und leider muss man sagen, gibt es deutliche Anzeichen, dass zum Beispiel das besagte Netzwerk Instagram, was im Iran sehr, sehr wichtig ist, dass da die Stellen bei Instagram schon häufiger kooperiert haben mit den autoritären Regimes. Natürlich immer unter dem Deckmantel, dass sie, wenn sie im Iran sind, da auch den Gesetzen folgen müssen. Dass die Gesetze dort gemacht werden von Mördern, das ist dann eine andere Ebene, die Instagram etwas wenig beachtet aus meiner Sicht.
Aber wie sieht so eine Kooperation aus, Sascha? Das musst du uns erklären. Das ist ja ein schwerer Vorwurf.
Das ist ein Vorwurf, der zumindest mit sehr nachvollziehbaren Gerüchten, die auch in namhaften Zeitungen, sagen wir Washington Post und New York Times abgebildet worden sind, so belegt werden kann. Dieser Vorwurf bezieht sich vor allem darauf, dass bestimmte Begriffe rausgefiltert werden aus der Suche. Das ist so ein Standard quasi, dass man auf Twitter wären das Hashtags, also verlinkte Suchen, da klickt man einmal drauf auf irgendeinen Hashtag, auf irgendeinen Begriff und findet alles dazu. Das, was du gerade angesprochen hast, in China, das ist sehr, sehr sophisticated, wie die das machen. Die machen dann regelrechte Täuschungsmanöver und da gibt es ja auch Zensoren, die das ganz offen machen. Bei Instagram ist das gerade für kleinere Regierungen als China ein bisschen schwieriger, aber auch da gab es Kooperationen und die funktionieren meistens darüber, bestimmte Inhalte einfach nicht durchzulassen.
Nun soll Apple kooperiert haben, so wie du es für Instagram geschildert hast, was den Iran angeht, soll Apple in China, da wo Apple viel produziert und auch viel absetzen möchte nach wie vor, kooperieren, indem es zum Beispiel das Datenvolumen bei AirDrop reduziert hat. AirDrop wird oft genutzt, offenbar von den Protestierenden. Erklär uns doch mal, was genau ist AirDrop und was hältst du von diesem Gerücht, dass Apple dort kooperiert hat und Datenvolumina reduziert?
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass im Prinzip fast alle großen Technologieunternehmen auf die eine oder andere Art kooperieren mit den Regierungen der Länder, in denen sie arbeiten. Das liegt ja auch nahe, ja, denn natürlich müssen die sich an bestimmte Gesetze halten. Und was dann, wir halten uns bloß an Gesetze und was dann schon Kooperation ist, das muss man im Zweifel von außen bewerten und das ist gar nicht so leicht. Das ist jetzt auf der Haben-Seite. Auf der Nicht-Haben-Seite ist relativ klar, dass Apple eine Reihe von Dingen getan hat, die den Protestierenden das Leben schwerer machen. Jetzt weniger konkret in dem gegenwärtigen Aufstand, aber wir haben ja Erfahrung damit, weil in Hongkong schon vor einigen Jahren große Proteste gelaufen sind. Und weil dort natürlich China auch ein gehöriges Wörtchen mitredet und auch technologisch mitredet, haben viele Protestierende AirDrop benutzt, um Dateien zu teilen. Mit AirDrop, das ist so ein Wi-Fi-Ad-Hoc-Service, so nennt sich das, mit AirDrop kann man an Geräte in der Umgebung Dateien schicken, ohne dass man irgendwelche Funkstationen oder Funkmasten braucht. Das heißt,
also wir in der Redaktion schicken damit Filme oder eben auch Bilder, einfach Bildmaterial uns zu. Das ist die gebräuchliche Nutzung von AirDrop, richtig?
Genau. Und wenn man jetzt so eine große Masse an Protestierenden sich anschaut, ja, wo vielleicht sagen wir mal 100.000 Menschen auf der Straße sind, dann haben die es relativ schwer, sich über soziale Netzwerke abzusprechen, wenn die komplett in der Hand von Zensoren sind, wie das in China manchmal der Fall ist und wie das auf Hongkong zumindest auch mit abgefärbt hat, vorsichtig formuliert. Und wenn die jetzt aber untereinander kommunizieren, dann können sie das, wenn sie vor Ort sind, mit AirDrop tun, indem sie sich massenhaft Dateien teilen, zum Beispiel einen Film, in dem gesagt wird, wo treffen wir uns das nächste Mal, was für Parolen haben wir da, was ist unsere Stoßrichtung, wie können wir uns gegenseitig vernetzen, was sind so die Hintergrundinformationen, die man braucht. Sie haben das zum Teil mit Plakaten getan, also einzelnen Bildern, Bildern, die man geshared hat, aber eben auch mit Filmen. Und da hat Apple das Datenvolumen eingeschränkt, das heißt das Volumen, wie viel und wie große Dateien kann man teilen. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass es sehr häufig so ist, dass einzelne Leute, die technisch sehr versiert sind, die können, das ist im Iran so, in China so, die können das große Internet erreichen, selbst wenn alles andere gesperrt ist. Dafür gibt es Tricks. Da muss man technisch sehr versiert sein, aber das geht. Aber das sind natürlich nicht zwingend die Leute, die auch die aktuellsten Filme haben. Ja, also die Filme, die jetzt quasi Gewalt zeigen von den Behörden. Und das heißt, dass irgendwie müssen die Filme, die jetzt ziemlich groß sein können, irgendwie vielleicht ein Gigabyte oder zwei, die müssen zu denjenigen, die gleichzeitig technisch versiert genug sind, um die hochladen zu können. Und da ist sowas wie AirDrop ziemlich gut. Meine Mutmaßung wäre, dass genau deswegen das Datenvolumen reduziert worden ist, damit einfach die Zahl der Filme, die aus solchen Situationen rausgesendet werden, dass die geringer wird. Ja, das ist aber eine Mutmaßung. Ich glaube aber, dass es gibt nicht so viele andere Deutungen, und weil das eben im Protestumfeld von Hongkong passiert ist.
Hältst du es denn für denkbar, dass das Netz als Informationsmedium irgendwann, ich übertreibe jetzt, auch irrelevant werden könnte, weil so unklar ist, was hier echt und unecht ist, weil alles sich letztlich manipulieren lässt, Bilder sowieso, aber eben auch ganze Filme, auch Dokumente und Ähnliches. Also hältst du das für denkbar, dass das Netz so eine Entwicklung gehen könnte?
Es gab vor 3-4 Jahren schon mal eine Deepfake-Panik. Deepfake nennt man, wenn man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, sage ich jetzt mal so pauschal, Filme fälscht. Inzwischen ist die Technik so weit, dass das sehr substanziell gemacht werden könnte. Natürlich wird es da viele Leute geben, die drauf reinfallen, gibt es zum Teil jetzt schon. Wir haben aber auch Gegenstrategien. Eine davon ist schon vergleichsweise alt, über 10 Jahre, und heißt Ushahidi. Ushahidi, das ist Swahili, und die haben eine Plattform aufgesetzt, wo sie Fotos und Filme sammeln. Und der Hintergrund ist, dass inzwischen so viele Menschen Smartphones haben, dass ich von bestimmten Ereignissen, sag mal zum Beispiel unmittelbar nach einem Raketeneinschlag, habe ich halt nicht nur ein Foto oder einen Film, sondern von 150 Leuten 300 Fotos und 47 Filme. Und mit dieser Plattform kann man alle diese inhaltlichen Dokumente sammeln. Und das Ding ist, dass man mit technologischen Mitteln natürlich einen Film fälschen kann. Mhm. Aber 140 Filme aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, die ja gleichzeitig da sein müssen, die sich entsprechen müssen, von unterschiedlichen Leuten, die unterschiedliche Sachen sehen und hören, aber gleich auf das gleiche Ereignis schauen. Mit dieser Situation, mit diesem Ansatz kann sowas wie Ushahidi, das ist eine offene Plattform, zumindest einen Teil von diesen Fakes versuchen zu entlarven. Weil wie gesagt, einen Film, ein Foto kann man immer fälschen, kann man auch schon lange fälschen. Eine so große Zahl von Fotos, eine so große Zahl von Filmen gleichzeitig zu fälschen, das wird schon erheblich schwerer.
Das leuchtet ein. Also unterm Strich, Sascha, du würdest, selbst wenn du könntest, das Internet nicht wieder abschalten, richtig?
Auf keinen Fall. Würde ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht nur für mich gilt, sondern dass das Internet mittelfristig viel eher eine Bedrohung für die großen autoritären Regimes ist als eine Chance. Auch wenn wir jetzt auf China gucken und sagen müssen, bisher ist das eher gegenteilig. Bisher ist in China das Internet ein radikales Unterdrückungsinstrument. In vielen anderen Ländern ist das nicht so. Da wird es wie im Iran gedrosselt oder abgeschaltet, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist, glaube ich, ein sehr eindeutiges Zeichen, ob es für das Regime positiv oder negativ wirkt.
Also, wir sind beide in der Hoffnung vereint, und die stirbt bekanntlich zuletzt. Vielen Dank, Sascha, für diese Analyse.
Danke euch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da geht die Krypto-Pleite-Welle munter weiter. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Nach der spektakulären Pleite der Kryptobörse FTX, Mitte November war das, meldet jetzt auch das Kryptounternehmen BlockFi Insolvenz an in den USA. Anne, sag uns, wie stehen die beiden Pleiten in Zusammenhang?
Also BlockFi stand ja im Frühjahr schon mal kurz vor dem Aus nach dem ganzen Zusammenbruch rund um Terra Luna. Da bröckelte nämlich das Vertrauen vieler Anleger in Krypto und viele wollten auf einmal an ihr Geld. Damals ging dadurch auch schon die Plattform Celsius Network pleite, die ja im Prinzip genauso wie BlockFi funktionierte. Nämlich in der Theorie genauso wie eine Bank. Auf der einen Seite gibt es Leute, die ihre Kryptowährungen auf der Plattform anlegen und dafür Zinsen ausgezahlt bekommen. Und zwar nicht wenig, bis zu 14% im Jahr, was ja bei normalen Banken undenkbar ist. Und auf der anderen Seite gab es dann Leute, die sich bei der Plattform Geld liehen, dafür Krypto als Sicherheiten hinterlegten und Zinsen auf ihre Kredite bezahlten. Klingt ja in der Theorie ganz solide, allerdings fällt das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen, wenn viele Kunden auf einmal an ihr Geld wollen, weil die Plattform weit mehr Geld verleihen, als sie als Cash-Reserven halten. Zudem stellte sich auch noch im Nachhinein raus, dass das Führungsteam bei vielen solcher Plattformen das Geld selbst noch an anderen Stellen investiert hat, um den Kunden ebenso hohe Zinsen auszahlen zu können. So, was hat das jetzt aber mit der FTX-Pleite zu tun? FTX hat BlockFi im Frühjahr tatsächlich vor einer Insolvenz ausgelöst durch diesen Bankrun gerettet. Und entsprechend gab es jetzt direkte Abhängigkeiten der beiden Firmen. Also eigentlich war die Pleite von BlockFi schon vorherzusehen und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis da jetzt offiziell Insolvenz angemeldet wird.
Vielen Dank, Anne, für diese Informationen und wir machen direkt weiter mit Annette Weißbach in Frankfurt an der dortigen Börse. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Die Aktie der Adler Group fährt Achterbahn. Fast 60% ins Plus, dann wieder 16% ins Minus. Annette, klär uns auf, was ist da los?
Nun, bei Adler geht es hoch und runter wie beim Penny Stock. Bis vorgestern war der angeschlagene Immobilienkonzern mehr oder weniger pleite. Dann kam die überraschende Einigung mit einer Gruppe von Anleihegläubigern. Im Grunde genommen werden die Rückzahlungen der Schulden aufgeschoben in die Zukunft und die Anleihegläubiger müssen die nicht abschreiben. Also es ist im Grunde genommen eine Wette auf eine Gesundung bzw. Restrukturierung des Immobilienkonzerns. Das hat die Aktien vorgestern knapp 60% nach oben getrieben. Gestern kamen dann die enttäuschenden Zahlen. Es ist einfach klar, dass Adler nur schrumpfen kann. Man wird sich konzentrieren auf ausschließlich Berlin und den Rest abstoßen. So hat das Immobilienportfolio schon ein Drittel seines Wertes verloren durch Veräußerungen. Natürlich bleibt abzuwarten, wie die Adler-Gruppe weiter auch mit dem Konjunkturzyklus umgehen kann, mit den höheren Zinsen. Also die Kuh ist dabei weitem noch nicht vom Eis und die Aktien von Adler bleiben weiterhin ein Papier, das nur für hochriskante Investoren oder sogenannte Zocker eine Option sein sollte.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Mönchtempel in Thailand gerade herrenlos ist, weil die Geistlichen ihren Gott suchten und dabei eine Droge fanden. Wir alle wissen, Mönche haben es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, Buddhas Wort zu predigen und zwischendrin fleißig zu meditieren. Doch in einer kleinen thailändischen Gemeinde nahmen sich die vier dort lebenden Mönche und deren Vorsteher eine Pause von ihren buddhistischen Pflichten. Beim täglichen Abendmahl wurden dann verbotene Substanzen gereicht, zwecks Inspiration. Die Erleuchtung kam mit dem Rausch. Markus Söder weiß, was hier gemeint ist.
Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth.
Ja, wäre es doch im Falle der Mönche nur Meth gewesen. Was Söder hier meinte, ist natürlich Crystal Meth. Und genau das haben die Mönche in Thailand zu sich genommen. Es war kein einmaliger Ausrutscher. Immer wieder suchten sie die Erleuchtung, bis der Kopf ihnen glühte. Die thailändischen Behörden wurden aufmerksam und griffen strikt durch. Jetzt ist die Party vorbei und das Kloster leer. Denn für die Ordensbrüder heißt es jetzt erstmal kalter Entzug. Aber Gott sei Dank ist Buddha ein gnädiger und kein zürnender Gott. Seine Maxime, alles verstehen heißt alles verzeihen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Michael Jackson sich bei der Entstehung seines berühmten Songs Billie Jean so in die Produktion und auch in die Komposition der Musik hineingesteigert hat, dass er nichts anderes mehr mitbekam. Es ging schon los mit der Anfangssequenz des Songs. Der 25-jährige Jackson sperrte sich 3 Wochen lang im Studio ein und arbeitete nur am Klang der Drums und an der charakteristischen Bassmelodie dieses Liedes. Jackson und sein kongenialer Produzent Quincy Jones arbeiteten danach weiter mit der gleichen Besessenheit. In seiner Autobiografie schrieb Jackson später, Zitat, einmal saß ich während einer Aufnahme im Auto und hatte Billie Jean im Kopf. Auf einmal hält ein Typ auf einem Motorrad neben uns und erklärt, dass das Auto brennt. Da haben wir erst entdeckt, dass der ganze Unterboden in Flammen stand. Zitat Ende. In dieser kreativen Atmosphäre entstanden all jene Songs, die den jungen Sänger schließlich zum Superstar machten. Die Rocknummer Beat It zum Beispiel. Und dann natürlich der Titelsong Thriller, der auch dank des legendären Musikvideos zum Kult wurde. Heute, vor genau 40 Jahren, erschien schließlich das Album Thriller. Und es ist bis heute die erfolgreichste Popplatte aller Zeiten. Zwischen 70 und 100 Millionen Exemplare wurden verkauft, unerreicht. Auf dem Musikkanal MTV war monatelang niemand so häufig zu sehen wie der Moonwalk-tanzende Jackson. Und bei den Grammys gab es 8 Auszeichnungen für ihn und seinen Produzenten.
Quincy Jones und Michael Jackson.
Yeah! I don't want to take up much time. I just want to say thank you and I love you all.
Aber, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, Jackson wollte mit seinen folgenden Platten genau diesen Thriller-Moment wiederholen. Und er verzweifelte daran, dass ihm das nicht mehr gelang. Den Erfolg dieser Thriller-Platte konnte nie mehr einer brechen, nicht mal Michael Jackson. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, einen Nummer 1 verdächtigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine.